Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch zu unserer Folge Nummer 54 und diese Woche mit dem Thema der Woche: Diese Fehler macht jeder an der Börse, also so die Irrtümer.
Ja.
Doch bevor wir dahin kommen, Philipp, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war doch, ja, ich bin ja jetzt, ja, ich habe die Bahnkarten mir gekauft.
Ach Gott, echt?
Du, unser Leipziger Flughafen, die Lufthansa zieht sich erstmal mit komplett zurück, auch mit ihrer Tochter Eurowings, Germanwings.
Ich hab schon gehört.
Das wird ziemlich hart. Also es gehen aktuell 3 Flieger am Tag von Leipzig, einmal nach Kos, zweimal nach Antalya.
Immerhin mehr als in Berlin, ne?
Ja, aber Berlin wird eröffnen. Ich bin auch gespannt, wenn die Bahnstrecke dann fertig ist, ist man innerhalb von 1:30 am neuen Flughafen von Leipzig.
Ja.
Nicht von Leipzig, von Berlin. Deswegen, ich bin doch ziemlich gespannt. Du klingst ein bisschen verschnupft.
Danke.
Wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war arbeitsreich, aber eben auch leicht verschnupft. Und deswegen habe ich mich heute entschieden, einfach mal zu Hause zu bleiben und auszukurieren und dann eben jetzt hier, ja, einfach nur den Podcast aufzunehmen. Das heißt, einfach mal die Kräfte geschont für das Beste in der Woche, unseren Podcast. Genau. Aber eins fehlt natürlich wie immer.
Ja.
Sag es selber.
Der Witz.
Der Witz.
Der Witz, der dich wieder gesund machen
wird. Wir alle sind gespannt und Lachen hilft ja. Und deswegen.
Okay, pass auf. Warum ist die DDR-Wirtschaft in die Knie gegangen? Weil sie gerade zum Sprung ansetzen wollte, um die kapitalistische Wirtschaft zu überholen. Ja.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Ja, und weil ich eben heute auch zu Hause war und einfach mal nicht arbeiten war, aufgrund der gesundheitlichen Situation, dachte ich mir so, schaue ich mal NTV und mal sehen, was dabei hängen bleibt. Ne? Börsen-TV habe ich früher gerne mal angeschaut, aber eigentlich ist es jetzt auch nicht so aufregend. Aber heute, 11 Uhr, gab es eine Pressekonferenz von dem Forschungsministerium mit den 3 Unternehmen aus Deutschland, die am Impfstoff von Corona mitwirken.
Oh, cool.
Und da im Prinzip ein Update geben wollten. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich in der Presse überhaupt nichts davon gelesen. Also wenn ich nicht danach gegoogelt hätte, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das gesehen habe, um einfach ein paar Informationen mit sich reinzubringen heute. Also ein kleines Corona-Update wird das jetzt gerade.
Ja.
Und erstens mal, 3 Unternehmen sind ja aktuell dabei in Deutschland und die 2 bekanntesten sind BioNTech und CureVac.
Ja.
Und eine Firma aus Dessau. Immerhin.
Aus Dessau.
Ja, gleich bei uns um die Ecke. Und dann wurden auch die jeweiligen Ansprechpartner und CEOs der Firmen gefragt und die sollten einen aktuellen Stand mal durchgeben. Und das fand ich total spannend. CureVac ist ja jetzt in der Phase 2 gelandet und hat eben hier schon doch recht gute Ergebnisse in Phase 1 erzielt. Mhm. Und BioNTech ist ja mit Pfizer in Phase 3 und dort sind sie ja schon deutlich weiter, denn sie haben von den knapp, ich ja, knapp 44.000 Impfungen, die sie machen in dieser Phase, haben sie schon 30 Stück eben durchgeführt. Das heißt, ihr fehlen gar nicht mehr so viel. Und dann muss man natürlich auswerten, ne? Was sind die Folgen, was sind die Nebenwirkungen und so weiter. Ja. Und da sehen sie sich in einem echt guten Stand. Alle drei Firmen haben sich bedankt natürlich beim Ministerium der Forschung, weil natürlich hier einige Gelder auch zugeflossen sind, um diese Forschung zu unterstützen.
Das ist ganz schnell zu machen, oder?
Absolut, vor allem auch sinnig, weil ja auch die ganze Wirtschaft, also ist ja auch wirklich politisch sinnig, muss man ja sagen, weil die Wirtschaft natürlich drunter leidet. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen, dass BioNTech jetzt eigentlich schon Ende der Phase 3 ist, die natürlich jetzt trotzdem noch ganz schön, ganz schön weite Wege hat.
Haben die was angedeutet, wie es aussieht?
Genau, und da gab es die Information und die fand ich sehr spannend, dass man tatsächlich realistisch mit einem Impfstoff Mitte des nächsten Jahres rechnen kann, mit einem validen Impfstoff, der
von
auch
BioNTech.
Von BioNTech. Er selber sagte, dass das dann Mitte des nächsten Jahres realistisch ist, aber die Frau Kalitschek, was jetzt unsere Forschungsministerin ist, die hat auch gesagt, dass sie froh sei, dass man hier drei Unternehmen haben, die so mit dabei sind, auch in verschiedenen Varianten und Technologien, dass man hier eben doch recht schnell und vielfältig, Impfstoffe produzieren kann. Und natürlich auch, hier geht es ja nicht nur darum, dass wir uns Deutsche dann impfen könnten, wer das möchte, sondern eben tatsächlich auf der ganzen Welt verfügbar sein soll.
Hat man was zu der Zusammenarbeit mit Pfizer gesagt?
Nichts Direktes, aber man hat jetzt die Produktionsstätten dazu von Novartis gekauft und das spielt auch operativ in das Geschäftsmodell von BioNTech rein, denn dieser Riesenvorteil ist, dass dann nachdem Corona, sag ich mal, besiegt ist, in Anführungsstrichen, ne, soweit es eben geht, kann man diese Städte auch nutzen, also es ist nicht nur kurzfristig gedacht, sondern auch langfristig, um eben Krebsheilmittel dann dort produzieren zu lassen.
Cool.
Fand ich super spannend, das war ein super informatives Update, nicht nur so ein Phrasengedresche von irgendwelchen Informationen, wie es auch bei jetzt vor kurzem bei Lanz war oder heute Morgen auch bei der Pressekonferenz von Jens Spahn, der übrigens da wieder sehr, sehr gute Rede und Antwort geleistet hat, wie ich fand, aber eben die Fragen der Journalisten halt immer nur um irgendwelche Zahlen und die Kennziffer und die Kennziffer und da macht es Angst und die Presse berichtet ja auch sehr, sehr einseitig, so wie wieder neue Rekorde und nur ein bisschen mehr Angst schüren. Dabei ist das ja alles noch in einem Rahmen, der, ich sag mal, vertretbar ist und normal ist.
Wir müssen uns einfach zusammenreißen.
Genau, richtig. Und das hat auch der Herr Spahn gesagt. Das
Verhalten
fand ich
dem anderen
ziemlich,
gegenüber.
Ziemlich klug, auch wie er da den Fragen entgegnet ist. Und insofern finde ich es spannend, dass wir hier mal einfach auch ein Insiderwissen bekommen haben.
Was sagst du? Spahn, Kanzler?
Oh, Spahn, Kanzler. Wenigstens würde er seine Schritte erklären. Das muss ich sagen,
ich würde
es
ihm auch jetzt schon zutrauen.
Es ist eins der wenigen Sachen, die ich wirklich richtig gut schätze und das sollten viel mehr Politiker machen, einfach das, was sie tun, mal richtig erklären, warum man das so macht, damit derjenige, der sich nicht jeden Tag damit beschäftigt, auch Verständnis dafür zeigt und die Zusammenhänge erkennt. Macht Sinn, in meinen Augen. Ja.
Was auch Sinn macht, ist unseren Aktienpodcast zu hören. Letzte Woche haben wir über Chiphersteller gesprochen und wer hat das auch gehört? Natürlich Samsung. Und sie sind ja eines der innovativsten Unternehmen der Welt. Und sie haben jetzt eine starke Nachfrage nach ihren Chips bekannt gegeben. Also nicht den Chips zum Essen, sondern den Computerchips. Und sie haben die Prognose erhöht und man erwartet 58% mehr Gewinn in diesem Segment als im letzten Jahr. Samsung profitiert von der Huawei-Blockade und cool. Also es zeigt ja auch, dass wir beide mit dem, was wir berichten, einfach auch nicht immer so ganz falsch liegen, wenn wir die Themen ansprechen. Und doch spannend. Ich finde es auch gut so. Wir haben ja auch ein Unternehmen nicht aus China, sondern aus Südkorea. Und du warst ja auch lange mit Samsung auch verbunden beruflich. Was ist denn deine Meinung zu Samsung?
Genau, also nicht nur, dass die Chips mehr verkauft wurden, sondern es wurden ja auch mehr Smartphones verkauft. Also hier erkennt man wirklich, dass die Huawei-Blockade zieht, vor allen Dingen in Richtung der Konkurrenz. Also Samsung, auch Xiaomi muss man ja hier immer wieder mal mit erwähnen. Und Samsung profitiert, bringt permanent neue Modelle, ist auch in der Anzahl deutlich 5G-fähiger, also man hat mehr 5G-Geräte auf dem Markt, auch wenn diese deutlich teurer sind als beispielsweise bei Xiaomi.
Ja.
Aber Samsung nach wie vor ein super innovatives Unternehmen, war auf Platz 1 letzte Woche bei Patinsight, da gerne nochmal reinhören und man sieht auch, dass Samsung da vorangeht und eben immer wieder die Welt verbessern möchte und auch Samsung SDI, die ja im Prinzip
eine Tochterunternehmung.
Eine Art Tochter ist, ne? Die trotzdem gerade frisch wieder ausgebrochen auf neue oder jetzt auch im Weg des neuen Allzeithochs ist. Sehr, sehr spannende Unternehmen. Spannend fand ich auch, dass Kering, der Luxusartikelhersteller aus Frankreich, also sprich der Louis Vuitton-Konkurrent, mit den Marken Gucci und Yves Saint Laurent, den Anteil von Puma oder an Puma verringert. Ja, ja. Puma, der Sportartikelhersteller in Deutschland, ja, vorher waren es 15,7%, die Kering gehalten hatte, und jetzt eben nur noch 9,8%. Das ist natürlich immer noch viel.
Die
aber
haben
das,
sie einfach auf den Markt geschmissen, oder?
Die haben sie, genau, auf den Markt geschmissen. Boah. Ich glaube, hier braucht man einfach ein bisschen Geld. Aufgrund der Corona-Krise braucht man hier ein bisschen Liquides. Und da hat sich Puma ganz gut angeboten, da die ja nicht schlecht gelaufen sind. Nach wie
ich
vor.
Ich finde Puma sowieso sehr spannend. Das
ist ein super Unternehmen, aber auch solide und so ein bisschen, ja, nicht immer im Fokus, ne? Also
richtig.
So läuft immer ein bisschen unterm Radar. Schon sehr, sehr spannend. Kering verkauft eben jetzt ein paar Anteile und ja, bleiben wieder mehr für dich, wenn du möchtest.
Ja, ich müsste eh mal, aber ich bin ja, ich laufe Adidas. Ich bin ja so eine Adidas-Litwa-Säule.
Ja, ich habe auch Adiletten gerade an.
Oh ja, stimmt. Meine Adiletten.
Deine Adiletten.
Und ich habe aber jetzt auch schon einen Nike-Laufschuh. Aber vom Puma fehlt mir noch. Und ja, auch so ein bisschen unterm Radar und sehr, sehr günstig bewertet mit einem Wachstumsunternehmen. Mit einem KGV für nächstes Jahr von 12,5, einer Dividendenrendite von 13,17 und einem Free Cashflow von 15 Milliarden US-Dollar für nächstes Jahr bewertet ist aktuell, ja, Bristol Myers. Sie haben eine Übernahme getätigt für 13,1 Milliarden Dollar in Cash, kaufen sie Mycardia und wollen somit ihr Angebot für Herzmedikamente stärken. Und Mycardia war auch, also der Bristol Myers CEO war bei Jim Cramer die Woche, und Mycardia soll ein Medikament haben, was hoch innovativ ist, was diesen ganzen Bereich der Herzmedikation revolutionieren soll, weil es nicht nur die Schmerzen und sozusagen alles lindert und auch ein bisschen heilt, es soll sogar den Herzmuskel wieder mit aufbauen. Und das ist schon ziemlich stark. Das hat man sich jetzt gekauft, um die Pipeline noch größer zu machen, die man hat. Man hat meines Erachtens nach hier wirklich eine sehr, sehr starke Aktie. Man hat ja Celgene übernommen und jetzt auch noch diversifiziert man mit Mycardia auch in andere Bereiche, in denen man nicht so wirklich da ist. Wir sehen aber, die M&A, also die Acquisition im Bereich Pharma, nehmen jetzt wieder zu. Weißt du, im ersten Halbjahr dieses Jahr gab es lediglich Übernahmen im Wert von 14 Milliarden US-Dollar. Wir haben jetzt auch die Übernahme von Gilead gehabt in den letzten zwei Wochen. Und im ersten Halbjahr 2019, letztes Jahr, als es noch kein Corona gab, hat man in diesem Pharma-Bereich M&A-Aktivitäten im Wert von 140 Milliarden US-Dollar bekommen.
Zehnmal so viel.
Also wirklich, es hat durch 10 geteilt, das finde ich doch schon unglaublich. Ich denke, Bristol Myers ist hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie bieten aber natürlich auch 61% mehr, als der eigentliche Aktienkurs war. Aber KGVE von 12,5, Dividendenrendite von 3 und ein Free Cashflow von 15 Milliarden US-Dollar, Verschuldung sinkt, man hat Celgene mit übernommen, man hat die eigene Pipeline. Ich finde, man könnte hier vielleicht ein sehr, sehr starkes Unternehmen haben, was, wenn der Markt es erkennt, aber aktuell sind wir natürlich auch einfach grün unterwegs. Ich glaube, Bristol Myers könnte uns die nächsten Jahre oder mir auch als Aktionär vielleicht viel Freude nächstes Jahr bereiten. Was denkst du denn?
Stimmt, du bist ja investiert.
Ja.
Und ja, doch ordentlich, mit einem ordentlichen Anteil auch.
Ja.
Ne? Und ja, ich finde das absolut, also gerade in den Kennzahlen, sehr, 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 sehr spannend und auch sehr, sehr attraktiv. Und klar, wenn man 13,1 Milliarden Dollar ausgibt für ein Unternehmen, dann muss es auf jeden Fall etwas haben,
richtig,
was die Welt verbessern kann.
Ja.
Und deswegen denke ich, Bristol Myers hat hier eine super Übernahme getätigt. Was mich hier noch ein bisschen Bedenken macht, ist einfach, dass der Abwärtstrend weiter anhält. Daher wäre es für mich erstmal kein Kauf.
Aber es muss ja auch mal hier langsam mal an den Boden kommen. Also, aber die Aktie hat positiv reagiert.
Ja, ne, das schon
Übernahme.
schon öfter auf verschiedene Sachen. Auch Celgene war ja eigentlich auch kein schlechter Zukauf. Ne?
Nee.
Aber ja, bisher keine richtig gute Reaktion, wie ich finde, insgesamt. Also auch so mittelfristig im Chart. Daher würde ich noch warten, aber finde die Kennzahlen sehr, sehr gut und auch die Übernahme absolut sinnig und schlüssig. Am 13. Oktober, Philipp, was machst du?
Wann ist denn das? Nächste Woche? Mittwoch?
Mhm.
Ja, wahrscheinlich noch nichts, aber du wirst es mir jetzt wahrscheinlich sagen, oder?
Ja, guckst du dir die Apple Keynote an?
Ah, habe ich früher, als ich noch Apple-Aktien hatte.
Oh, und warum hast du nicht mehr?
Weil ich zu doof war und bei einer Billion Bewertung raus bin, nach einer fulminanten Rallye.
Ja, aber am 13. Oktober ist es soweit und da werden sehr wahrscheinlich die neuen iPhones vorgestellt, was ja im letzten Keynote eben nicht passiert ist, und erwartet werden natürlich 5G-fähige iPhone-Modelle.
Nächstes Jahr geht's dann los.
Wohl sogar 4 verschiedene Varianten, die da auf den Markt kommen, finde ich sehr, sehr gut, weil natürlich die Apple iPhones vom Weihnachtsgeschäft, die müssen auf den Markt kommen, ganz klar. Und Man hat außerdem einfach mal Produkte von Bose, Sonos und Logitech aus der Webseite rausgenommen.
What?
Aus dem Online-Store. Einfach deswegen, weil man sagte, man hat jetzt eigentlich ja, eigene Soundkanäle und den HomePod ja. Und natürlich auch andere gute Geräte.
Der HomePod ist mega. Also wenn man den mal hört, Wahnsinn.
Genau. Der hat eine super Qualität, natürlich Bose Sonos auch, aber hier möchte man eben auf die eigenen Marken, wo man eben auch mehr verdient und das kann
ist
ich
ja
nachvollziehen.
Auch in Ordnung, das Ökosystem.
Ja, auch die Kopfhörer, ne, die sind ja auch permanent in den Händen der Leute, die werden ja verkauft wie warme Semmeln. Das kann man absolut gutheißen für Apple und natürlich auch für die Apple-Aktionäre. Insofern bin ich gespannt, wie die iPhone-Modelle aussehen. Ich bin ja kein Nutzer, aber doch immer wieder Bewunderer von diesen doch, ich sag mal auch vom Design her, sehr, sehr tollen, das ist wie immer Geschmackssache, aber sehr tollen Geräten. Und insofern wird auch Qualcomm davon profitieren, denn die liefern ja die 5G-Chips eigentlich in allen, fast allen Geräten auf dem Markt.
Das stimmt.
Und die werden der große 5G-Gewinner sein am Ende der, ja, des Trends, wenn man so möchte. Ja. Samsung übrigens arbeitet schon am 6G und will die schon am Ende des Jahrzehnts 6G-Geräte auf
Was
Markt
passiert
bringen.
Dann bei 6G? Da das kannst du dich dann selber wegbiegen?
Das stand nicht mit da, aber es wäre mal sehr spannend. Das muss ja dann noch schneller sein.
Ja.
Also 6G, ich dachte, okay, so weit sind wir schon voraus.
Ja. Voraus ist auch vielleicht ein Dino, IBM. Sie trennen sich von ihrer IT-Infrastruktur und konzentrieren sich in Zukunft nur noch auf Hybrid, Cloud und KI. Der Tanker bewegt sich. Und ja, wenn du bestehender Aktionär von IBM bist, wirst du von diesem Spin-off profitieren. Bis Ende 2021 soll das Geschäft an die Börse gehen und dieses Geschäft ist schon groß. Man hat 4.600 Kunden und einen Auftragsbestand von 60 Milliarden US-Dollar. Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich vermute, man wird sämtliche Schulden mit übernehmen und man wird dieses kleine, agile, hybride Cloud- und KI-Unternehmen wird dann doch ein ziemlicher Wachstumstrend werden. Und das ist schon interessant. Du hattest es ja auch schon gesagt, man hat eigentlich Red Hat übernommen, um jetzt Red Hat zu werden und den Rest einfach abzustoßen und Red Hat einfach den Namen IBM zu geben. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Könnte man fast so sagen. Man hat Red Hat teuer eingekauft, man ist auf einen Zukunftspfad aufgesprungen. Hat das implementiert in diese riesen IBM-Geschichte, hat auch eine Cloud, also sprich hat Red Hat weiterentwickelt, natürlich auch profitieren lassen von Synergien, die IBM mitbringt und jetzt sagt man sich so, komm, lass den Dino einfach jetzt mal aussterben, beziehungsweise ausgliedern, muss man ja sagen, ist ja nicht so, dass das Unternehmen jetzt tot ist, aber es ist natürlich schon für Aktionäre sehr, sehr langweilig, ne? Es ist nicht passiert, außer dass der Kurs weiter gefallen ist im Abwärtstrend, es kam nicht wirklich wieder Fahrt rein, es war halt der verschriene Dino und das ist ja weiß Gott kein Kompliment und insofern macht es Sinn, in meinen Augen, dass hier IBM einfach wieder ein bisschen agiler wird, ein Großteil des Geschäfts einfach ausgliedert oder ja, zumindest, oder den, ja, oder den kleineren Hälfte, Teil dann, ne? Und die Hybrid Cloud ist ja eher Zukunft und das wird dann wieder Aktionären Freude bereiten können.
Also wer der Meinung ist, dass wenn zwei sich trennen, es Mehrwert schafft, dann könnte man hier einfach einsteigen. Das KGV ist nicht zu hoch, 12 und einfach mal abwarten, was da passiert, aber hat doch einen spekulativen Anteil mit dabei. Wir haben eine relativ, wir haben eine hohe Ausschüttungsquote, wir haben auch einfach eine hohe Verschuldung, die IBM aktuell hat. Es wird wirklich interessant, welches Unternehmen nimmt die Verschuldung mit, welches nicht. Wir haben es ja auch bei Tinder und der Match Group gesehen. Die haben ja auch dann teilweise die einen nur noch die Schulden übernommen und sollen dann über die hohen Cashflows die Schulden dann zurückzahlen. Also, es könnte sich lohnen. Was sich auf jeden Fall lohnt, ist, zu uns in die Facebook-Gruppe zu kommen und sein Abo auf YouTube dazulassen und uns bei Instagram zu folgen.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist der aktivistische Investor Daniel Loeb. Er verlangt, dass die Dividende von Disney nicht nur weiterhin ausgesetzt, sondern dauerhaft gestrichen wird. Er ist der Meinung, die 3 Milliarden US-Dollar sollen dafür verwendet werden, um den Streaming-Dienst weiter aufzubauen. Eine Umfrage, die es bei uns auf Instagram gab, 72% der Befragten würden ihre Disney-Aktien nicht verkaufen. Langfristig dürfte sich diese Streichung auszahlen. Und an alle Dividendeninvestoren, die jetzt nur alles auf Disney gesetzt haben, kann man nur sagen, oder zu denen kann man nur sagen, breit gestreut, nie bereut. Und ich persönlich finde das gut. Ich kann Daniel Loeb da auch nur beistimmen und hoffe, dass er diese Forderung beim Aufsichtsrat und beim Verwaltungsrat und beim Vorstand dann auch durchbringen wird, weil wir haben es die Woche schon gesehen, du hattest es mal gepostet, die Wachstumszahlen von Netflix, da ist noch so viel Potenzial bei Disney, dass man hier auch in eine neue Bewertung reinwachsen kann. Man hat jetzt auch schon innovative Wege, wie zum Beispiel Mulan, um es nicht nur im Kino zeigen zu können, sondern auch zu Hause für $20. Also, ich denke, Disney könnte hier auf einen richtig guten Weg kommen und auf diese 3 Milliarden Dollar, da sollte man als Aktionär langfristig einfach mal verzichten, um Mehrwert zu bekommen, weil das Geld ist ja nicht weg. Das bleibt in der Company und wenn man wirklich, ja, einfach jetzt etwas Sinnvolleres gefunden hat als eine Dividende, why not? Wie siehst du es?
Ja, richtig. Die Dividendenrendite betrug ohnehin ja bloß 1%. Ja. Und deswegen, was soll's? Ne? Also letzten Endes ist es doch viel sinnvoller, in Wachstum Geld zu investieren. Und man muss ja auch sagen, der Riesenvorteil, den Disney hat im Vergleich zu Netflix, ist ja, dass es schon bereits einen, ja, ich sag mal, etablierten Streaming-Markt gibt. Das heißt, die Leute sind gewohnt, Streaming-Angebote zu nutzen und da natürlich auch Disney Plus. Ja. Und man muss sagen, man hat ja natürlich ganz viel oder schon viele, viele Inhalte, Filminhalte, die man im Prinzip einfach dann gleich mit implementieren kann, ohne neue Kosten zu entwickeln. Insofern ist das eine absolut sinnige Geschichte. Vor allem, weil ja der Kurs auch darauf aufbaut, dass der Streamingdienst ein Erfolg wird und nicht unbedingt die alten Geschäftsteile, die aktuell ja gerade brach liegen.
Ja.
Also wird jetzt nichts gewonnen. Insofern sieht man auch, dass die Börse das honoriert.
Ja, aber es zeigt auch, dass aktivistische Investoren nicht immer nur kurzfristig denken. Daniel Loeb denkt ja auch wirklich langfristig und will das Unternehmen nicht filetieren oder irgendetwas. Er möchte es wieder auf einen Wachstumspfad zurückbringen.
Ja, hört mir öfter was von ihm.
Das stimmt.
Immer mal doch tolle Sachen, die da Unternehmen weiterbringen. Grüne Aktien sind mein Top der Woche, einfach deswegen, weil sie wirklich saustark steigen.
Ja,
und man sieht das an SolarEdge. Plus 50%
in einer Woche?
Innerhalb der letzten Handelstage, also nicht viel, tatsächlich ein paar Tage bloß, einfach vor allem trade-technisch hatte ich es sogar auf dem Schirm, nein, leider nicht. Ich hatte es auf dem Schirm, auch hier hat mir das Cash gefehlt, so ein bisschen wie bei Illumina. Ich bin ja aber bei Enphase dabei, die ähnlich stark gelaufen sind. Bei First Solar bin ich dabei, die auch wieder schön Gas gegeben haben. Jinko Solar ist auch gut gelaufen. Encarvis, da bist du dabei, richtig stark.
Und ich glaube, ich bin schon 30% im Plus.
Ja, Wahnsinn. In der kurzen Zeit, Und selbst SMA Solar stieg, und das soll ja auch was heißen, so SMA Solar ist jetzt vielleicht jetzt rein fundamental jetzt nicht der absolute Knaller, aber insofern auch hier werden die grünen Aktien gespielt, einfach weil man merkt so oder ein bisschen tendiert, dass man doch dieses, dieses Paket in den USA, das wird kommen. Ja. Die Frage ist, wer es macht, aber es wird kommen, es wird für CO2-Neutralität geworben, egal ob Republikaner oder Demokraten. Und deswegen ziehen auch hier die grünen Aktien an. Nordex mit neuen Aufträgen, auch hier läuft's. Und NextEra Energy, Brookfield und eben, wie sie auch alle heißen, sind Bloom Energy und auch die Wasserstoffhersteller sind ja da sehr, sehr, sehr agil und mit Kurs plus.
Es ist viel Momentum in diesem ganzen Trend im Moment drin.
Also hier kann man auch immer mal überlegen, wirklich Gewinne mitzunehmen. Ja. Ein Rücksetzer ist sehr wahrscheinlich, vielleicht auch abhängig von der Wahl. Das werden wir dann sehen. Aber in dieser Woche ging es hier richtig ordentlich ab.
Ja, ich glaube, die Menschen fangen an, jetzt auch umzuschichten, umzudenken. Das auf jeden Fall. Wir sehen gerade ja auch, wie die Shell-Aktie verprügelt wird.
Genau, wenn der Kapitalmarkt es erkennt, dann wird auch, ich sag mal, im echten Leben, im Wirtschaftsleben das ganze Thema umgesetzt. Das muss man ja auch sagen. Hier werden ja die richtigen Unternehmen gefördert, die genau dieses Ziel erreichen.
An der Börse wird die Zukunft gehandelt.
So ist es.
Die Zukunft wurde heute auch verhandelt in unserem Bundestag. Es ging nämlich, also wir nehmen Donnerstagabend auf, die Verkleinerung des Bundestages sollte eigentlich heute beschlossen werden. Wir haben es beide gerade erfahren. Naja, so lala, man hat es eigentlich ja auf die lange Bank geschoben bis 2025. Erst dann soll es wieder eine Reform geben, die den Bundestag auch wirklich verkleinert.
Also wirklich verkleinert.
Aber es ist doch eigentlich klar, oder? Wer schneidet sich denn selbst ins eigene Fleisch? Man möchte ja auch nächstes Jahr wiedergewählt werden.
Ja, ja, das zum einen und zum zweiten, klar, jetzt ist die SPD dabei und die muss ja damit rechnen, dass die nächstes Jahr in der Opposition sitzt.
Richtig.
Und dann wollen sie natürlich trotzdem was zu sagen
haben. Ja, zu Recht.
Ja, ist ja
also hoffentlich werden sie da sitzen. Ich kann ja wieder nur das Beispiel bringen. Ich weiß nicht, ob sich jeder daran erinnert, Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD.
Ach die? Ah, ja. Die war das.
Sie hat ja mal bekannt gegeben, sie hat kein Regierungsamt inne. Das darf man jetzt mal nicht vergessen. Also sie ist ja immer der Meinung, dass man immer sein Gehalt rechtfertigen muss oder müssen können.
Ja, zumindest sagt sie das ja immer, ne? Also hier leistungsgerecht und so.
Richtig. Bezahlen. Sie verdient, um das nochmal zu rekapitulieren, 25.000 Euro pro Monat. Also sie kriegt 10.083,47 € Abgeordnetendiät plus 9.000 Euro Aufwandsentschädigung der SPD. Dazu kriegt sie 4.497,62 € für besondere Kosten, die ihr entstehen, zum Beispiel Miete und Fahren. Dazu erhält sie 22.436 € für ihr Büroteam plus 12.000 € Bürokostenpauschale. Und jetzt, Marcel, was denkst du, wie viel Geld spendet sie jeden Monat an ihre sozialdemokratische Partei?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel, aber nee, das ist ja üblich bei den
Linkeren.
Ja.
Und ich möchte daran nochmal erinnern, die Parteivorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, das kann man auch alles bei Twitter nachlesen, Herr Johansen hatte ihr geschrieben, sehr geehrte Frau Esken, die Frage nach der Rechtfertigung eines Gehalts ist durchaus interessant. Ich zum Beispiel arbeite im Einzelhandel und finanziere damit einen Teil ihrer Diäten. Weißt du, was sie geantwortet hat?
Was denn?
Und ich zahle daraus nicht nur Steuern, ich kaufe davon auch ein. Wer finanziert jetzt wen?
Ja.
Unglaublich.
Ist der Hohn.
Also das ist, das, ich kann das gar nicht sagen.
Das ist der Hohn, das ist ein Arschtritt für eigentlich jeden,
für
der
jeden,
Steuern
der
zahlt.
Arbeitet, ja.
Ja.
Diese Frau hat den Auftrag, als Bundestagsabgeordnete die Interessen des Volkes durchzusetzen.
Ja, vor allen Dingen ja auch der SPD, das ist Klientel.
Richtig, das ist Klientel, ja ihr Stammklientel
richtig,
eigentlich.
Genau, also eigentlich so die arbeitende Bevölkerung, die nicht reich ist, sondern die, ich sag mal so, das grundsolide Einkommen.
Ja.
Und
also
und
das
dann
Projekt
kommt sie so frech.
5% der SPD, es wird hoffentlich real.
Ja.
Und ich finde es, also wenn ich habe das nochmal heute gelesen, es ist einfach eine Frechheit. Und man muss einfach, das ist genau das, was man bekommt. Man bekommt hochnäsige linke Leute und Augen auf bei der Wahl. Wer Olaf Scholz wählt, nur weil er einem vielleicht sympathisch erscheint, der bekommt den Rest auch noch dazu.
Ja.
Oder? Wie siehst du es?
Absolut. Also das war so eine Eskapade, die wirklich nicht nachvollziehbar ist.
Das macht man nicht. Das ist respektlos.
Das ist respektlos. Das ist dieser Elfenbeinturm, von dem so viele reden. Ja. Naja, auch vom Elfenbeinturm sind wir weit entfernt bei meinem Flop, denn es geht um ThyssenKrupp Steel.
Oh.
Und auch hier geht es ein bisschen um den Staat, denn die IG Metall. Die fordert, dass das Bundesland NRW investieren und damit das Unternehmen retten soll. Denn insgesamt läuft es eben nicht so gut bei ThyssenKrupp Steel in der Sparte. Und das ist natürlich nicht nur Corona-bedingt, sondern eben auch schon vorher ein krankes Unternehmen. Und nur um jetzt die Jobs zu retten, so wichtig das ist, ja, bei Wichtigkeit dieser Debatte, ist es natürlich trotzdem traurig, dass man hier wieder auf den Staat zurückgreifen muss und möchte. Und dass NRW jetzt hier investieren soll, das finde ich wieder äußerst kritisch, denn die Steuerzahler sollten schlechte Unternehmen nicht retten.
Ja.
Das hat man schon gesehen in der Finanzkrise, als wir die Bank und auch die Banken gerettet haben. Es ist kein Kapitalismus, wenn man Unternehmen nicht pleite gehen lässt, die sich nicht selbst tragen können. Mal abgesehen jetzt von den Corona-Schäden, die eben jetzt, ich sag mal, eher so ein externer Schock waren, wo es nicht am Geschäftsmodell lag, sondern eher daran, dass man jetzt vieles schließen musste. Das meine ich damit nicht. Also eine Lufthansa zu retten, macht schon durchaus Sinn. Ne, also da müssen wir nicht drüber reden, also finde ich nicht, aber Unternehmen, die krank sind, die vorher schon krank waren, die muss man nicht mit Geldern retten vom Steuerzahler, weil sie werden eines Tages sowieso untergehen. Und die Deutsche Bank und auch die Commerzbank haben sie auch nicht wieder erholt und das werden sie auch nicht machen.
Die Deutsche Bank will sich aber erholen.
Ja, die wollen.
Sie wollen nicht übernommen werden, sie wollen Gestalter der Konsolidierungswelle in Europa werden.
Und hier muss ich tatsächlich einfach auch nochmal einhaken, dass immer so viele von dem bösen Kapitalismus reden und dass der alles kaputt macht und keine Ahnung, wer hier von einem freien Markt in Deutschland spricht, hat nichts verstanden. Also wir haben hier null freien Markt, wir haben auch keinen echten Kapitalismus hier und Sicherheit muss man auch immer auf eine Marktwirtschaft, die sozialverträglich ist, schauen und das ist absolut nachvollziehbar, aber das haben wir hier bei Weitem nicht mehr. Das finde ich bedenklich und auch
wieder
ein Schritt
dahin. Das ist das Gießkannenprinzip. Du lässt manche Blumen verwelken, verrotten.
Ja, genau. Künstler, DJs, alle, die in dem Bereich sind, nicht auftreten können, die lässt du jetzt hier
Ärzte,
quasi.
Ärzte, Pflegekräfte, die wirklich.
Auch Solo-Selbstständige, die ihre Sachen nicht abrufen konnten, aufgrund verschiedenster Gründe. Und hier will man.
Junge Menschen, die man in die Altersarmut treibt, weil man finanzielle Bildung. Wir können dazu ja mal einen kleinen Exkurs auch bringen. Es gibt ja eine Podcast-Plattform der Öffentlich-Rechtlichen, Funk, und hier hatten wir ja wirklich einfach mal geschaut, hey, was würden die zu unserem Format sagen, und wir haben gesagt, hey, wir wären auch bereit, da wirklich mal Altersvorsorge für junge Menschen mit zu erklären, wollen wir da eine Kooperation starten, und da haben die uns wirklich geantwortet, dass sie mit einem YouTube-Kanal da schon zusammenarbeiten, und das haben wir uns mal angeschaut, und da geht es halt so um Videos, wie viel kann ich sparen durch Schnäppchenjagd oder wie viel kann ich verdienen, wenn ich mit Apps arbeite, einen ganzen Tag in meiner Freizeit. Aber es ging null um das Thema Altersvorsorge. Aber wenn die Medienanstalten auch denken, dass Altersvorsorge ist, wie viel kann ich mit einer App am Tag verdienen?
Ja, und es stand ja, glaube ich, auch drin, dass sie meinten, dass das Thema nicht so wirklich
beliebt ist. Ja, es ist nicht relevant.
Es ist nicht relevant, das muss man jetzt keinem erzählen und so richtig interessiert es ja keinen. Das finde ich halt schon wirklich bedenklich für jemanden, der eigentlich eine Wissenstransferierung inne hat, als Aufgabe.
Ja.
Finde ich schade,
aber
wobei
dafür,
wir froh sein können.
Genau, dafür ist es gut, dass es den freien Markt gibt, auch wie all unsere und sind die anderen Anbieter von Aktienpodcasts, von Finanzpodcasts, von neuen YouTube-Channels, von neuen Formaten. Ich glaube, man kann, wenn man will, sich in diesem Bereich deutlich weiterbilden und aufbauen und auftreten. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Und weil wir eben nicht finanziert werden von öffentlich-rechtlichen Geldern, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema der Woche.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn es geht darum, Fehler zu vermeiden, beziehungsweise die Fehler mal anzusprechen, die jeder irgendwie doch macht oder zumindest ein Großteil
auch,
macht.
Also ich glaube, wir machen die beide auch immer noch.
Teilweise auch immer noch, ganz klar.
Das ist mir heute Menschen, bei der Vorbereitung aufgefallen.
Sind ja Menschen und auch, klar, Fehler sind ja ganz normal und es gehört auch zu den Learnings dazu. Und deswegen würde ich sagen, Philipp, erzähl uns doch mal, was denn so der erste Fehler ist.
Der erste Fehler, denke ich, ist, dass die meisten Menschen, das sieht man, finde ich, auch bei Facebook, sich auf einige wenige Aktien konzentrieren und nicht mal gucken, was ist in der Peer Group noch da. Und ich glaube, dadurch wird es auch einfach schwer, wenn man immer so die Basics kauft. Disney, Microsoft, dann noch vielleicht eine AT&T mit dazu. Also immer so Unternehmen, die jeder kennt, McDonald's und so weiter und so fort, anstatt einfach mal zu gucken, hey, welche Aktien passen in welchem Alter eigentlich zu mir. Je jünger man ist, desto mehr soll man ja auch auf schnelle Wachstumsunternehmen setzen, um natürlich auch einfach hier, weil du kannst viel mehr Fehler machen als junger Mensch und du hast noch dein ganzes Leben lang Zeit, um deine Fehler wieder gut zu machen. Später, und es geht ja eigentlich darum, dass du mit deinen Unternehmen wächst und später, wenn du in Rente zum Beispiel gehst oder in die Kiste springst, dein Unternehmen dir am Ende so viel Dividende bezahlt, dass es dir dann ja den Sarg bezahlt so am besten oder den Ruhestand. Aber am Anfang, ich halte es für einen Riesenfehler, sich zum Beispiel als junger Mensch auf Dividendenaktien zu konzentrieren. Finde ich, also ich weiß gar nicht, was jemanden damit reitet. Kursabzüge, Versteuerung, dann wieder wird es wieder angelegt, aber natürlich auch wieder mit Kosten. Dann gibt es wieder Kursabzüge, es wird wieder alles versteuert. Klar, der Sparerfreibetrag, den auszuschöpfen, ist super, ist toll, ist auch wichtig, weil man verschenkt sonst bares Geld. Aber einen Fokus in jungen Jahren auf Dividendenstrategie halte ich für völlig falsch.
Ja.
Wie siehst du das?
Absolut, weil man ja doch dann die Rendite einfach auch, sich einfach einschränkt damit. Ja.
Richtig.
Man beschneidet sie Und man hat ja häufig dann auch ja, Unternehmen, die einfach, ich sag mal, ihren Zenit vielleicht auch schon überschritten haben. Ja,
also, die in der Spätphase, im Herbst sozusagen.
Genau, denk mal an Imperial Brands oder so, die ja trotzdem immer noch eine riesen Dividende zahlen, obwohl sie eigentlich ja nicht wirklich super aussehen. Ja, auch eine Ortia und so weiter. Also die auch vielleicht kein zukünftiges Geschäftsmodell haben, was super valide ist, dass es die gleichen Höhen abdeckt. Shell, noch ein Beispiel. Ne? Also hier werden viele einfach getäuscht von einer hohen Dividende. Ja. Und das ist immer bedenklich. Und da bin ich völlig bei dir, dass man gerade in jungen Jahren mehr auf Wachstum zielen muss.
Richtig.
Es bringt mir mehr, wenn ich eben tatsächlich mehr als 10% mit einer Aktie pro Jahr mache, statt eben die 3% Dividende mitnehmen.
Ich glaube, das muss auch der Anspruch sein. Also wir haben ja gesehen, historisch gesehen schafft der MSCI World 7-9%. Und jetzt mal ganz ehrlich, was denkst du, wie viele Stunden in der Woche beschäftigst du dich mit der Börse?
Oh, schwer zu sagen, weil ich das alles so nebenbei mache, das kann man gar nicht so richtig eingliedern. Ich würde, kann ich jetzt nicht in Zahlen fassen.
Na, aber sagen wir mal, so mit MVI zusammen sind es doch bestimmt 30 bis 40 Stunden.
Naja, weniger.
Oder ist es wie ein Halbzeitjob?
Ja.
20 Stunden?
Das fühlt sich halt auch nicht so an, ne?
Ja, klar, weil du machst das, was dich glücklich macht.
Ja.
Aber es geht natürlich aber auch darum, wer mit 9% oder 7% leben kann, der soll einfach auch im ETF gehen. Fertig, da würde ich mich gar nicht diesem ganzen Stress aussetzen, weil ich glaube persönlich, man sollte hier schon deutlich über 10% Renditeerwartung haben an sich selber und auch das so als sein Ziel setzen, wenn man sagt, ich fange aktiv an zu investieren, und dann bringt es nichts, am Anfang zum Beispiel ein Unternehmen zu kaufen, was nur noch 2% im Jahr wächst, aber 4 bis 5% Dividende hat.
Ja, absolut. Also wenn überhaupt das noch wächst.
Ja.
Und das meine ich ja eben, gerade wenn man 7-9% beim MSCI World oder was auch immer erwarten kann, dann brauche ich ja keinen Dividendenzahler, der im Kurs nicht wächst, aber eben 3% Dividende
richtig
zahlt.
Richtig, also es bringt eigentlich
dann habe ich ja
gar nichts. Man 6% Geld
verschenkt.
Genau, also jeder, finde ich persönlich, der in Einzelaktien investiert und sagt, er will den Markt nicht schlagen, das ist, da lügt man sich die Taschen voll.
Ja. Wir hatten ja vorhin auch mal eine kleine Diskussion, ganz konstruktiv, wie viele eben den Markt schlagen.
Genau, ich habe dazu mal den Referenzwert rangezogen. Da hat man aktive Fondsmanager verglichen, dass man sagt, wie schaffen die es zum Beispiel im ersten Jahr? Und das ist ganz interessant. Im ersten Jahr, Marcel, schaffen es schon 54% aller aktiven Fondsmanager nicht, den Markt zu schlagen.
Ja.
Nach 10 Jahren schaffen es 99% nicht, den Markt zu schlagen. Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, du hast es ja schon gesagt, dass du denkst, der Einzelanleger hat hier den Vorteil. Gehe ich mit? Auf jeden Fall, wenn er es richtig macht. Warum? Die aktiven Fondsmanager legen nach Dividendenstrategie an. Sie legen nach diesen ganzen Strategien an, die man einfach nachplappert, nachbildet, abbildet. Und ich glaube, um den Markt langfristig zu schlagen als Einzelaktionär, musst du starke Nerven haben. Du musst outside the box denken. Und du musst auch wirklich bereit sein, hier Volatilität wirklich mal mit einzustecken. Wir sehen es immer in unseren Quickchecks, da geht das manchmal richtig runter und dann macht so ein Kurs innerhalb von kürzester Zeit richtig viel Rendite.
Genau, das meine ich auch bei der Statistik. Also es ist an sich klar, 99% schaffen es nach 10 Jahren nicht, den Markt zu schlagen von den aktiven Fondsmanager. Jetzt muss man natürlich sehen, dass in dieser Statistik auch aktive Fondsmanager, die Themenbereiche abdecken, mit dabei sind. Und welches Thema läuft über 10 Jahre komplett durch? Das sind ein paar wenige, vielleicht Tech.
Ja.
Dann gibt es auch ein paar, die gewisse Regionen bloß ein, bestimmte Themen setzen. Und die auch alles sind, die könnten teilweise zu 1% gehören, aber müssen natürlich auch, weil sie ja Kundengelder verwalten und natürlich ihre Kunden auch nicht verlieren wollen, können sie auch nicht einfach mal so auf die, das sieht gut aus für die Zukunft, da gehe ich jetzt rein mit einem großen Batzen Geld, was ja die Kundengelder letzten Endes sind. Und so verschießt er sich natürlich durch höheres Risiko auch die Kundengelder. Und er muss eine geringere Schwankung vorzeigen, weil einer, der reinguckt plötzlich mal in sein Depot und sieht, der Fonds läuft gar nicht gut, weil er gerade abgestürzt ist. Ja. Dabei ist es bloß eine Zwischenpause. Dann ziehen die auch ihre Gelder raus. Das heißt, wir haben als Einzelaktionäre, als Kleinanleger natürlich den Vorteil der Flexibilität.
Ja.
Wir müssen niemandem gerecht werden mit unserer Anlage. Wir müssen nur uns gerecht werden und unseren Ansprüchen natürlich auch sehr ehrlich sein und die Fehler erkennen.
Ja.
Ganz klar. Aber wir müssen oder können jederzeit sagen, ich gehe jetzt eben in so eine Endphase und dann nehme ich halt eine höhere Gewichtung und nehme dann auch mehr Rendite mit. Deswegen glaube ich, dass ein Privatanleger, wenn er denn, ich sag mal, sich ein bisschen mehr beschäftigt, als dass er jetzt nur Lust hat auf ein MSCI World, was völlig in Ordnung wäre, dann schaffen es mehr.
Wie viele schaffen es?
Es ist schwer zu sagen, weil man ja auch die Zahlen nicht valide. Also mir fällt es schon schwer.
Vom Bauchgefühl her, was denkst du?
Keine 10%.
Ja, und ich sehe das, warum ich da auch voll mitgehe bei dieser Zahl. Überleg mal, du hast die größten 1601 Unternehmen der Welt hast du im MSCI World. Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal an, irgendein Unternehmen A kommt an die Börse und ist auf einmal Unternehmen 1601. Dann hast du es automatisch im Depot mit einer kleinen Gewichtung. Das Unternehmen steigt. Du fängst an, proportional zu dem, was der Börsenwert ist, immer und immer und immer und immer mehr zu profitieren, bis es auf Platz 1 ist. Also du nimmst die komplette Entwicklung mit, proportional, von 1601 vielleicht bis auf Platz 1.
Ja, aber eben auch Ausreißer nach oben werden dann natürlich dann gedämpft, das ist ganz
genau,
klar.
Genau, aber es ist schon, ja, das ist so ein bisschen, du kaufst dieses Produkt in MSCI World, egal von welchem Anbieter, und der Markt reguliert, du bist voll im Markt drin, der Markt reguliert alles selber, Wirecard fliegt raus, Lufthansa fliegt raus, das geht auch relativ zügig dann.
Ja.
Und du musst dir um nichts Gedanken machen. Also ich finde, es ist eine Basisabsicherung, so mache ich es ja auch, einfach einen Sparplan laufen lassen. Und seitdem ich das mache, bin ich auch bei, was Einzelaktien angeht, deutlich entspannter geworden.
Okay, ne, würde total. Mir ein bisschen anders gehen, weil ich im Prinzip auch nicht wirklich auf, gut, wir beschäftigen uns halt auch mehr damit,
ja.
Ne, deswegen ist das sicherlich auch nochmal ein Thema für alle, die sagen, ich will das nicht, ich habe Besseres auf dem Bild, ja. Ich habe mehr zu tun, ich habe echte Hobbys, dann kann man das mit dem MSCI World super machen. Man kann den MSCI World aber auch einfach schlagen, indem man den MSCI Momentum nimmt.
Ja,
deutlich mehr Rendite abwirft, historisch.
Historisch gesehen, ja.
Zumindest.
Aber was natürlich in der Zukunft ist.
Ja, aber Momentum halt, also sprich das, was läuft, wird
investiert. Du hast die Fast Grower mit dabei, ja.
Genau.
Die Wachstumswerte.
Richtig, ne? Also auch das kann man ja im Prinzip angehen, wenn man das sagt, ich will sicher leben und schlafen, aber trotzdem den Markt schlagen, dann ist ja sogar sowas schon möglich. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber die Statistik, finde ich, hinkt, deswegen muss man aufpassen und ich glaube, es gibt einige Anleger, die es trotzdem schaffen, den Markt auszuperformen.
Ja, auch die haben wirklich Nerven auch aus Stahl. Das ist, ich glaube, viele haben, man hat es auch bei Facebook in den Gruppen gesehen, während der Corona-Panik.
Wir reden ja auch nicht von Einsteigern. Ne? Also die bei der Corona-Panik, bei dem Kursverfall, da plötzlich auch verkauft haben und alle Angst hatten, dies hat man ja auch gelesen, das sind ja auch die relativ frisch am Markt sind. Die kennen einen Crash nicht, also kennen wir ja eigentlich auch nicht, das war unser erster richtiger Crash.
Das war der erste richtige.
Aber am Ende des Tages war ich trotzdem relativ entspannt, weil langfristig...
Ja.
Wird es die Unternehmen nicht großartig belasten auf lange Frist.
Was hast du denn noch?
Ja, ansonsten kaufen, wenn alle kaufen, ist hier einmal die Überschrift. Das heißt, man sollte nicht den Fehler machen, Hypes nachzurennen. Und ich spreche hier nicht von irgendwelchen Aufwärtstrends, sondern von Hypes. Also
Wasserstoff.
So, was zeitweise Wasserstoff war. Wobei das hier immer noch läuft, muss man ja sagen. Aber Cannabis. Thema Cannabis war ein absoluter Hype. Bitcoin war ein absoluter Hype.
Das
zeitweise,
stimmt.
Es ging so stark nach oben. Bei aller Begründung, die dahinter liegt, die vielleicht auch nachvollziehbar ist als Story, aber dort zu kaufen, wenn man eigentlich im Chart wirklich nur so eine richtige Fahnenstange sieht, dann ist das ein Riesenfehler. Damit verbrennt man Geld.
Für mich ist es auch so, was ich habe da mein persönliches Learning auch gehabt, das war Wirecard. Man sagt ja immer, kaufe, wenn die Kanonen donnern. Und ich habe jetzt das ein bisschen abgewandelt in kaufe, wenn die Kanonen an der Welt oder in der Weltwirtschaft donnern und nicht, wenn die Kanonen auf ein Unternehmen schießen.
Ja.
Weil ich glaube, da wird es einfach schwierig. Also wenn wirklich die Weltwirtschaft Probleme hat durch exogene Schocks, 11. September, Finanzmarktkrise 2008, 2009, Griechenland 2011, jetzt Corona, das sind exogene Schocks, die die Weltwirtschaft einfach ein bisschen durchschütteln. Nicht
genau.
Aus den Angeln heben.
Auch überreagiert. Also wenn der Markt nach unten überreagiert.
Und dann, wenn alles auf alles schießt sozusagen, dann kann man sich solide, schöne, tolle Unternehmen, die Welt verbessern, raussuchen. Aber ich würde nicht mehr in ein Unternehmen investieren, wo hier wirklich große Probleme sind. Oder wo es einfach Andeutungen gibt, dass Leute immer, also dass die Kanonen immer und immer wieder schießen. Ich würde nicht mehr blind vertrauen.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, absolut. Es ist total nachvollziehbar. Und das ist ein Learning, was man auch durch Wirecard sehen konnte, weil letztendlich der Kurs hat es ja schon über Jahre eigentlich schon vorweggenommen. Also es hätte auch, sieht man auch bei Bayer letzten Endes, es läuft nicht im Chart. Und wer einen Abwärtstrend abbildet, der hat auch fundamental irgendwo ein Problem. Und das sieht man bei Bayer, das sieht man bei den Zigarettenherstellern.
Genau.
Das ist einfach nicht die Zukunft. Und deswegen kaufe ich zum Beispiel auch bloß noch im Aufwärtstrend.
Ja.
Ich kaufe nicht mehr Abwärtstrend, ich kaufe auch keinen Seitwärtstrend, ich kaufe nur noch im Aufwärtstrend, im langfristigen. Das wäre mir quasi wichtig.
Ja. Was auch wichtig ist, höre nicht auf Empfehlungen von anderen.
Ja.
Du musst deine eigene Meinung dir bilden. Du kannst dazu natürlich zum Beispiel nehmen unseren Quick-Check, unseren IPO-Ticker, Check, unseren Dividenden-Ticker. Du kannst unseren Aktien-Podcast nehmen. Du kannst uns Fragen stellen. Wir versuchen immer natürlich auch zu antworten.
Stimmt, bei Instagram haben wir ganz viele Anfragen schon mittlerweile. Da auch danke, dass da relativ viel Nachfrage ist.
Aber
wir beantworten es auch immer.
Ja, genau. Aber es ist unsere Meinung. Und die kann immer total falsch sein. Und deswegen Du musst dich mit den Unternehmen wohlfühlen. Ich finde, man sollte sich immer sehen als eigener Fondsmanager, auch als Unternehmer im Unternehmen. Und ich habe so eine kleine Regel. Wie merkt man, ob man ein Unternehmen verstanden hat? Du kannst es in 3 Sätzen erklären. Satz Nummer 1, erkläre, was das Unternehmen macht. Satz Nummer 2, erkläre, wie und wo das Unternehmen Geld verdient. Und Satz Nummer 3, erkläre mit einem Satz, wieso das Unternehmen in 15 Jahren besser dastehen wird als jetzt. Und wenn du das richtig auf die Spitze treiben willst, erklärst du das dem Kind. Und wenn ein Kind dich danach anguckt und sagt, hey, das Unternehmen CrowdStrike schützt seine Kunden vor Cyberangriffen. Das Unternehmen verdient dadurch Geld, indem es Sicherheit bietet, ohne dabei auf die eigenen Dateien zugreifen zu müssen von ihren Kunden. Und das Thema Cybersecurity wird durch steigende Datenströme im Internet und steigende Globalisierung wird es immer wichtiger. Deshalb wird CrowdStrike in 15 Jahren besser dastehen.
Ja, super, Papi.
Das war jetzt, hast du verstanden, mein Kind?
Ja, habe ich verstanden. Ja. Und das ist ja wirklich ein tolles Unternehmen.
Ja, ja, siehst du? Und das ist doch so, wenn ich glaube immer, wenn ein Kind das versteht, dann ist es auch in Ordnung.
Ist ja klar, ja. Dann ist es auch einfach erklärt. Ja.
Richtig.
Aber nichtsdestotrotz, man muss natürlich da auch immer aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwelche Analysten-Kommentaren, das hört man auch ganz oft, oh hier, die Analysten haben Kursziel ausgerufen von was weiß ich,
wie also hoch. Was ich ja gerne mache, wenn ich meine Unternehmen, mir meine Watchlist angucke, ich nehme ja so den Konsens aller Analysten. Da sind, hast du welche dabei, die rufen Kursziele für ein Unternehmen, was bei $100 steht, von $400 aus und von 50 und irgendwo so Median treffen wir uns dann da.
Aber selbst da, muss ich sagen, halte ich mich immer bedeckt. Also ich nehme es vielleicht mit als Randnotiz, aber ich gehe dann trotzdem weg, weil letztendlich, selbst wenn man die Analystenmeinungen von Bayer sieht, die sind ja alle recht hoch und theoretisch kaum einer sagt hier 30 Euro und trotzdem passiert es nicht. Ja, also es ist, man muss da vorsichtig sein, weil ja auch immer eine Zeitschiene dahinter steckt, ein Zeitstrahl, bis wann soll das denn eintreten?
Das stimmt, ja. Marcel, was denkst du, ist denn noch ein Fehler?
Ja, viele wollen tatsächlich nur deutsche Aktien kaufen oder nur amerikanische oder nur chinesische. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen. Wobei auch viele sagen, ja, lieber mal breit streuen, das ist immer ganz gut. Finde ich, könnte man auf jeden Fall eher mitgehen, als tatsächlich nur regional oder in einer gewissen, in einer gewissen Region zu kaufen.
Ja, wo man, das finde ich, persönlich perfekt sieht, dieser Satz breit gestreut, nie bereut, ist, wenn man den Dow Jones einmal mit dem S&P 500 vergleicht. Der S&P 500 hat die 500 größten Unternehmen der USA und es ist eigentlich egal, also dieses in der Heimat kaufen würde ich noch ein bisschen abwandeln, Unternehmen kaufen, die nur in der Heimat Umsätze machen. Weil du hast zum Beispiel in der USA so viele richtig tolle Unternehmen, die außerhalb der USA sehr, sehr viele Umsätze fahren. Und das ist dann auch schon gestreut. Also ich denke, man kann auch mit wenigen Unternehmen, die global viele Umsätze erzielen, kannst du schon ein sehr schön diversifiziertes Portfolio aufbauen. Wenn man natürlich sagt und diesen ganzen Stress umgehen möchte, dann einfach ein ETF-Weltdepot, 70% MSCI World, 30% Emerging Markets beigemischt und man hat einmal die komplette Welt umrundet und muss sich eigentlich wieder keinen Stress machen. Und das ist dieser Fehler, den wir am Anfang natürlich auch wieder angesprochen haben. Das sind die Leute, die dann einfach Börsenkommentaren folgen, irgendwelchen Analysten und sich einfach seine eigene Meinung bilden und man, ja, die Welt hört nicht an der eigenen Haustür auf. Das ist einfach ganz wichtig.
Ja, also schon wichtig, finde ich, dass man anderen, ich sag mal, gewisse Meinungen mal zulässt, dass man sagt, okay, mein Horizont erweitern, vielleicht sehe ich irgendwas nicht.
Ja,
und
total.
Dann aber eben auf dessen Wissen oder auf dessen Einschätzung, ich gebe auch auf viele irgendwie einen Wert, wo ich dann sage, so, okay, das lese ich mir mal durch, die Story gefällt mir, wie kann man das einschätzen, Risiken, Chancen und dann mir selber ein Bild machen. Das ist wichtig, ja, absolut. Und was man auch machen sollte, und das machen wir, finde ich auch immer wieder, müssten eigentlich alle machen, ihre Fehler bei sich suchen. Also es ist nie ein anderer schuld, wenn ich falsch investiert habe. Man ist selber schuld, wenn man gewisse Risiken eingegangen ist. Man hatte das Thema Schuld natürlich auch bei Wirecard. Dort waren es auch
Da warst du schuld, meine Freundin bei mir, mich da wieder reinzukommen.
Also gut, wir sind selber schuld, weil wir investiert waren in etwas, wo man hätte vielleicht schon was hören können zwischen den Zeilen, dass da was nicht läuft oder nicht funktioniert. Andererseits war es da Betrug auch. Ja, das
aber
ist ja,
lieber doch jetzt das Lehrgeld bei Wirecard bezahlt, als in 20 Jahren, wenn eine Position schon zum Beispiel sich verfünf- oder verzehnfacht hat.
Ja klar, hundertprozentig, ne? Keine Frage. Also das schon, aber trotzdem sollte man immer bei sich die Fehler suchen und nicht, bei Bank XY, beim Analysten XY oder was auch immer.
Ja. Wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, könnte auch darauf achten, dass er nicht kauft, wenn die Umsätze an den Börsen hoch sind. Weil was bedeutet das? Geringe Umsätze zeugen von einem geringen Kauf- und Verkaufinteresse an einem, bei einem Wert. Dabei steigen die Kurse jedoch eher als bei einem hohen Umsatz, wenn langfristige Investoren ihre Papiere an viele neue Aktionäre weiterreichen. Also ganz entspannt, wirklich Unternehmen, wo der Kurs einfach richtig schön läuft, langfristig gesehen. American Tower. Dann haben wir noch eine Next Era Energy ist auch mit dabei. Eine Ecolab zum Beispiel. Das sind alles wirklich Unternehmen aus der zweiten Reihe, die immer nicht im Fokus sind. Aber die laufen und laufen und laufen meistens, oder?
Ja, absolut. Auch Striker, ne? Ist auch ja. so ein Beispiel dafür. Nein, na, da gibt es natürlich viele. Man sollte auch, es ist auch eigentlich eine Trading-Strategie, dann zu kaufen, wenn eben die Börsenumsätze nicht zu hoch sind oder wenn sie zu hoch werden, dann zu verkaufen. Natürlich wird das Ganze jetzt auch ein bisschen verwaschen, weil natürlich jetzt immer mehr Handel betrieben wird und auch zu den kleinen Stückzahlen mit Robinhood zum Beispiel, dieses Startup in den USA, sind natürlich insgesamt dann mehr Umsätze da.
Aber wir haben ja auch schon Broker in Deutschland, die ab 0 Euro Aktiensparpläne anfangen.
Richtig, und ab da 10. muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht ganz die Börsenrallye verpasst auf langfristige Sicht, aber insgesamt ist das natürlich dann schon sinnig. So, und dann haben wir natürlich noch weitere Fehler, die häufig gemacht werden, und zwar sollte man nicht in der Krise verkaufen.
Ja.
Na, also es ist ganz wichtig, dass man sagt, jetzt geht's hier runter. Oh nein, -30%, jetzt ist die Aktie schon richtig gefallen, jetzt gehe ich raus. Obwohl man ja eigentlich vorher schon gesagt hat, das Unternehmen steht super da. Ich habe ja investiert, weil ich von dem Unternehmen überzeugt bin. Und deswegen sollte es doch langfristig passen. Aber viele machen dann den Fehler und gehen raus, können diese Verluste nicht aussitzen. Und das ist doch etwas, was ich auch selber sehr gut lernen musste, weil ich auch, du kennst meine Aumann-Position, ne, mit -80%. die sitze ich jetzt erstmal schon aus. Aber es gibt natürlich auch andere, die, ich sag mal, -30% teilweise waren und dann trotzdem wieder den Weg nach oben gefunden haben.
Und natürlich, was man auch nicht vergessen sollte in der Krise, ist zu kaufen. Weil das ist immer ganz wichtig. An den Börsen wird immer die Zukunft gehandelt und die Zukunft nehmen die Aktienkurse vorweg. Nach einem Gewitter kommt immer die Sonne wieder irgendwann nochmal raus und nach einem Abschwung kommt, egal wie, auch immer der Aufschwung. Und mutige Anleger greifen vorab zu. Sie greifen wirklich dann ab, wenn da sind wir wieder bei diesem Thema, wenn die Kanonen auf die gesamte Weltwirtschaft donnern.
Ja.
Die Frage ist jetzt natürlich, die ich dir stellen möchte, du bist ja genauso wie ich, wir haben ja beide nie groß Cash. Würdest du oder fängst du an, dir irgendwann mal eine Cash-Position aufzubauen, nur um zu investieren, oder du hast Geld sofort rein in den Markt?
Richtig, also sei denn, ich habe jetzt gerade nichts, wo ich investieren möchte, ne? Dann behalte ich natürlich Cash-Reserven auf, allerdings bin ich immer oder nahe der 100% investiert. Das liegt einfach ganz einfach daran, dass ich langfristig denke, dass es weiter nach oben geht, grundsätzlich. Also wir haben jetzt keinen übelsten Hype oder so. Und Cash ist eigentlich ein schlechtes Investment. Vor allem jetzt auch im Zuge der Inflation. Die wird früher oder später eintreten, beziehungsweise jetzt mit den Unsicherheiten, was mit dem Gelddrucken passiert.
Ja.
Da ist Cash einfach ein schlechter Ratgeber in meinen Augen. Das kann jeder anders sehen. Und deswegen kann man ja trotzdem, wenn man verdient ja Geld, man kann ja trotzdem drauf sparen, dass man im Prinzip dann im Tief kauft. Und so war es auch im Absprung jetzt im Corona-Tief. Das haben wir natürlich immer das Schwierige, gegen das
Tief zu erwischen, ja.
Naja, auch einfach den Mut zu haben, jetzt einzusteigen, weil ist es jetzt schon ein Tief oder kommt morgen noch eine tiefere Kerze?
Ich habe mich geärgert, ich hätte es damals gerne gemacht, aber ich hatte kein Geld. Ich wäre fast bei 25 Euro bei CrowdStrike reingekommen.
Ja. Aber so hast du ja trotzdem schon ordentlich Rendite mitgenommen.
Ja, ich denke, auf jeden Fall.
Zu ärgern reicht das nicht.
Nee.
Und ich habe das bei T. Rowe Price gemacht. Bei T. Rowe Price bin ich habe ja auch den Anfangs, Erholung habe ich zwar auch verpasst, aber danach trotzdem noch günstig rein. Und jetzt langfristig, denke ich, wird das kein Fehler gewesen sein. Und insofern ist es natürlich dann auch schwer, Kursschwankungen auszuhalten für viele. Das hat man ja gerade schon angesprochen. Und wer das eben nicht möchte, Sparpläne. Dann kauft man eh günstig ein, wenn die regelmäßig stattfinden.
Aktien oder ETFs.
Genau, eben Aktien, aber eben auch ETFs, die ja eh ohnehin meistens ein bisschen ruhiger laufen, weil sie eben breiter gestreut sind.
Ja.
Also da gibt es natürlich verschiedene Wege, die nach Rom führen.
Ja, was aber auch nicht nach Rom führt, ist, wenn man einfach immer nur der ganzen Herde folgt und alle exogenen Anzeichen ignoriert. Ich muss sagen, wir haben darüber gesprochen, auch schon im Podcast, im Dezember, auch im Januar. Was wir völlig ignoriert haben, war Corona. Also ich glaube, jetzt nochmal mit dem Learning, da muss man einfach nochmal viel weltoffener auch durch die Welt gehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mal 4 Monate nicht investiert. Ich hätte schön nachkaufen können. Na klar, hinterher ist man immer schlauer.
Ja,
auch
das
bei
ist,
Wirecard
das
zum Beispiel, das ist hier das Learning. Und ich glaube, wir müssen uns noch viel, viel bewusster mit der Weltwirtschaft auseinandersetzen, weil ich glaube, hier sind auch sehr, sehr viele Chancen noch, auch in Zukunft, die kommen werden, was man gar nicht so rechnet, was man weiß, ach, das ist da. Wir wussten alle, dass Corona da ist. Haben irgendwie gedacht, es kommt nicht nach Europa, aber wenn man mal drüber nachdenkt, durch die Globalisierung war doch eigentlich klar, dass es zu uns kommt, oder?
Das kann man auf jeden Fall im Nachhinein betrachten und so sehen. In der Realität und in der Praxis wird man aber wahrscheinlich nicht auf Investitionen verzichten, nur weil in China jetzt, ich sag mal, dann
ein Virus
ausgebrochen ist. Ich meine, das kann man auch in der Zeitung mal von anderen Orten lesen und deswegen ist Ebola trotzdem nicht nach Europa gekommen.
Richtig.
Also man kann sich da hier auch wirklich zu viel in irgendetwas hineinsteigern und man muss ja auch im Nachhinein sagen, weil wir einmal jetzt die Nachhineinsicht eingenommen haben, dass wir jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verloren haben in der Corona-Krise. Also ich bin deutlich
im
Plus.
Ja.
Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man eben die Zukunftsthemen im Depot hat und nicht die Vergangenheit.
Ja.
Und das merkt man eben im Depot. Und dann, selbst wenn sich sowas ankündigt, auch ein Krieg oder irgendwas, also das ist manchmal, also man sollte nicht überreagieren. Ich finde, solche Nachrichten, solche politischen und auch solche Nachrichten sollte man nicht überbewerten.
Mhm.
Ja, man sollte der Herde nicht folgen, das stimmt. Also auch hier nach oben wieder, das sind wir bei der Fahnenstange und beim Hype.
Ja.
Aber nach unten, also gerade bei solchen Themen wie bei dem Virus, wir hatten es zwar angesprochen, auch im Dezember, dass das da ist, aber dass das jetzt uns so die Börsen verhageln wird kurzzeitig, das damit haben ja keiner gerechnet. Also hätte ich nicht gerechnet.
Hätte man mit gerechnet, hätte man Short gehen können.
Ja, aber das sind also Börsen-Crash-Propheten wie Dirk Müller, die permanent auf irgendwelche Crashs hoffen und davon reden.
Wer das gut gemacht hat, ist der Costolani. Der hat es echt immer ganz gut geschafft, Phänomene, die in der Welt passieren, auch gut auf die Börse umzumünzen.
Das
aber
stimmt.
Ich glaube, da muss auch ein ziemlicher Profi sein. Dann.
Erstens das und zweitens hat er ja trotzdem nicht geschortet. Er ist ja dann trotzdem, also meistens zumindest, ist er ja auf, gerade Ford, ich weiß noch, die Investition in Ford war nach dem Krieg.
Ja.
Da war natürlich, das ganze Automobil war ja erstmal am Ende, kurzzeitig war ja alles umgerüstet auf Krieg und dann ist er ja da reingegangen, weil er dachte, okay, die Aktie steht so günstig, sind ja auch andere Verhältnisse, der Informationsfluss ist ein anderer, der Zugang zu Aktien ist ein anderer. Also das hat er für seine Zeit natürlich super gemacht. Und das können wir ja auch, das machen wir ja auch. Indem wir sagen zum Beispiel, dass die Tech-Firmen jetzt profitieren von Corona, vom Homeoffice und so weiter. Das sind ja Sachen, die wir hier ja auch erkennen. Also jeder im Prinzip erkennt oder jetzt das Grüne.
Ja, man muss es dann nur umsetzen.
Man muss umsetzen. Man muss das Depot auf Grün umstellen oder das Depot auf Tech umstellen, wenn man merkt, okay, das sind die Gewinner. Man muss auch mal zugeben, dass tatsächlich eine Shell wirklich Quatsch war und da Verlust zu realisieren und einfach in etwas Laufendes reingehen. Ja.
Das auf jeden Fall. Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings und wo hast du dich am meisten wiedererkannt hier bei diesen Fehlern, bei den neuen Stück, die wir gerade vorgestellt haben?
Genau, also mein größtes Learning ist, dass ich Unternehmen nicht mehr kaufen würde, nur weil sie günstig oder billig aussehen. Ja. Das heißt, ich mache mir vor jedem Kauf bewusst, dass ich nicht im Supermarkt stehe und da die Sonderangebote mitnehmen möchte, sondern tatsächlich auch teilweise auf höchstem Niveau kaufe. Also wenn da ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch ist, der Trend fortgesetzt wird, dann ist es für mich eher ein Kauf, als wenn ich jetzt einen sehe, der abwärts läuft. Also sprich, heutzutage würde ich eine Bayer so nicht mehr kaufen zu dem Tag und des Zeitpunkts willen nicht mehr.
Ja.
Ich würde auch andere Aktien nicht mehr kaufen. Eine Altria wäre, gut, die habe ich gekauft im Aufwärtstrend, aber hätte ich eher verkauft, wenn ich sehe, dass dann der Aufwärtstrend so nicht mehr funktioniert. Und das war auf jeden Fall etwas, was auch viele immer sagen, ne? So der Kurs ist eingebrochen.
Ja.
Boah, hier, kaufen, 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 aber eigentlich ist es gar nicht günstig, weil insgesamt die fundamentalen Daten einfach nach unten abrutschen. Außerdem ist Geduld unglaublich wichtig. Also wer keine Geduld hat, das ist schwierig, gerade an der Börse, weil man dann relativ schnell reagiert, wenn der Kurs mal zusammenfällt oder vielleicht auch nervös wird, wenn der Kurs plötzlich gestiegen ist um 100% und dann sagt, oh, was mache ich denn jetzt? Also auch das, wobei das jetzt auch noch inne ist, ist ja menschlich. Ja. Und ansonsten sollte man auch Vertrauen in die Unternehmen haben, in den technischen Fortschritt, in die Weiterentwicklung der Menschheit, dass man gerade auch jetzt im Tech-Bereich oder im grünen Bereich, dass da Unternehmen stehen, wo CEOs und auch das ganze Unternehmen natürlich das Interesse hat, im kapitalistischen Sinne Konkurrenten auszustechen, besser zu sein als der Wettbewerb und davon
Fortschritt,
als Anleger
Entwicklung,
profitieren.
Innovation. Wer daran nicht glaubt, ist an der Börse falsch.
Ja, genau.
Das auf jeden Fall.
Wer glaubt, dass wir auf dem Feld arbeiten wollen müssen, dann ist man wahrscheinlich eher in der falschen Richtung.
Das stimmt.
Wie ist es bei dir?
Also mein größtes Learning ist wirklich, dieses bei Kursschwankungen nicht durchzudrehen. Ich habe wirklich aktiv angefangen mit diesem ganzen Thema ETF und kann es jetzt eigentlich wirklich nur jedem immer predigen, mich lässt es ruhig schlafen. Ich weiß auch, dass von meinem Investment, von der Position her wahrscheinlich irgendwann der ETF der größte Anteil meines Depots sein wird. Und ich fühle mich damit wohl, ich freue mich darauf. Ich blicke, seitdem ich in ETFs investiere, nicht mehr täglich ins Depot.
Konntest du jemals nicht gut schlafen, weil du eine Aktie im Depot hattest?
Ja.
Ehrlich?
Ja. Welche? Also gerade zu Anfangszeiten. Das
konntest
war,
du nicht schlafen?
Ja, die erste Aktie, die ich wirklich verstanden habe, war doch meine Bayer. Das war wirklich so die allererste Visa auch. Visa habe ich jetzt, begleite mich auch jetzt schon seit fast 3 Jahren. Aber ich habe doch sehr, sehr viel hin und her getradet. Und ich muss aber auch sagen, dass mir die Community deutlich hilft. Auch dieses ganze Thema, auch dieses ganze Projekt hier, Modern Value Investing. Es zwingt mich doch dazu. Und ich erwische mich trotzdem immer noch, dass ich so Impulsdurchbrüche habe. Beispiel, ich habe ja im letzten Monat Nasdaq gekauft. Und Ende vom Lied, ich habe es 3 Tage später wieder verkauft. Weil ich dann mir doch wieder eingefallen ist, ach verdammt, BlackRock macht ja so ein eigenes Ding, dass sie jetzt mit großen Investmentbanken eine eigene Börse rausbringen wollen, um IPOs zu hosten. Also,
Ich habe eine goldene Regel, bevor ich kaufe, weil meistens landen ja bei mir Unternehmen auf der Strong-Buy-Liste, wenn ich mich damit entweder näher beschäftigt habe oder einfach was dazu gelesen habe, was ich total sinnig finde, schlüssig finde und so weiter. Und obwohl ich überzeugt bin an dem Tag X, würde ich nie an dem Tag X kaufen. Ich gebe mir immer mindestens 1, 2, 3 Nächte und vor allen Dingen auch noch 2, 3 andere Storys, die danach kommen, die mich dann wieder innerlich hypen, wo ich sage, so, boah, wie geil ist denn das? Das wird die Zukunft bestimmen. Ja. Und dann vergesse ich teilweise die vor 1, 2 Tagen. Das rettet mich selber vor in einem Riesendepot von, keine Ahnung, 100 Unternehmen.
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich auch, man hat nur ein begrenztes Volumen an das finanziellen Mitteln, also ich leider nur.
Ich auch.
Schade eigentlich noch. Insofern ist das für mich etwas, was ich praktisch immer so umsetze. Also nie an dem Tag, wo ich begeistert bin, kaufen. Also keine Impulskäufe, könnte man sagen.
Also das ist auch noch so mein größtes Problem, diese Impulskäufe.
Ich nehme sie an die Hand, das schaffen wir zusammen.
Gut, dann, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, was sind denn eure Learnings in der Börse? Das wäre mal noch interessant.
Ja.
Also gerne kommentieren bei YouTube, natürlich auch bei Facebook. Und
schreibt uns das gerne auch bei Instagram, schreibt uns eine
privat,
E-Mail, info@modernvalueinvesting.de. Und würde uns doch sehr interessieren. Stimmt. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Und
halt, dann, ich habe noch was.
Ja.
Tut mir leid.
Alles gut.
Tut mir so leid.
Der Topf kocht.
Was sagst du denn eigentlich,
dass
der DAX auf 40 Unternehmen erweitert werden soll?
Breit gestreut?
Nie bereut. Und dann ist er halt breiter gestreut.
Genau.
Aber eben auch vielleicht technikaffiner.
Das auf jeden Fall. Also, aber es sollen ja auch bessere Regeln geben wie Gewinne. Eben. Dann wäre ja auch hier Delivery Hero schon wieder raus.
Ja, kommt doch mal drauf an. Also je nachdem, was das dann für Regeln sind, aber ich glaube, man kann das Ganze sportlicher gestalten.
Ja, wir haben viele tolle Unternehmen in Deutschland.
Eben.
Das auf jeden Fall.
Ja. So. Kann nur Verbesserung werden. Jetzt bitte mach
jetzt
den Deckel drauf.
Jetzt machen wir den Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.